schnelle Karriere in einem Weltkonzern, Status und Leistungsdruck. Nina Heidinger hat die Sonnen- und die Schattenseiten der Leistungsgesellschaft schon früh kennengelernt. Schon in ihren 20ern hat sie eine Führungsposition in einer der größten Wirtschaftsberatungsfirmen der Welt gehabt. Aber Nina erzählt:
Nach außen hat alles perfekt gewirkt. Was aber hinter der Kulisse eigentlich los war, war, dass egal wie viel ich erreicht habe, egal wie toll mir die Leute gefunden haben, in mir selbst war es einfach nie genug.
Du hörst 1000 First Steps, deinen Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und ich freue mich, dass du heute dabei bist bei einem Gespräch, das im Herzen berührt. Denn mein Interviewgast Nina Heidinger ist immer tiefer in den Strudel aus besser, schneller, weiter gedriftet, so lange, bis ihr Körper irgendwann aufgegeben hat. Nina hat mich sehr angesprochen, mit ihrer offenen und sehr ehrlichen Art von ihrem Burnout zu erzählen und ihren inneren Konflikten, die sie dorthin erst geführt haben. Über ihre immer häufigeren Konzentrationsausfälle, über wochenlanges Fieber und ihr konsequentes Ignorieren der Symptome, bis irgendwann gar nichts mehr gegangen ist und erst ganz tiefe Einsichten sie zu tiefgreifenden Veränderungen in ihrem Leben geführt haben.
Seit Monaten fühle ich mich so, wie wenn ich ein Vogel bin, der in einem Käfig sitzt und jeden Tag verbringe ich meine ganze Zeit damit, dass ich mir Flügel wachsen lasse und jeden Morgen werden die aufs Neue abgeschnitten. Und dann habe ich halt quasi für mich so rausgezogen und habe gemerkt, erstens, der Käfig ist offen die ganze Zeit, das heißt, ich bin nicht eingesperrt und zweitens, wenn ich schaue, wenn man es abschneidet, bin ich selber.
Heute begleitet Nina Heidinger als Leadership Coach andere Menschen dabei, den Leistungsdruck und die Erwartungen anderer Menschen loszulassen und ihre eigene Wahrheit zu entdecken und in jene schöpferische Kraft zu kommen, um genau diese Wahrheit zu leben und mit der Welt zu teilen. Auch mich hat die Nina mit ihrer Geschichte unglaublich inspiriert und ich darf ihre Impulse in der heutigen Folge auch gleich in die Praxis umsetzen, denn, naja, die Tonqualität dieses Interviews ist dieses Mal alles andere als perfekt. Entschuldigung auch an dieser Stelle, aber es ist so, ich bin ja immer noch in Kroatien und wir haben das Gespräch online aufgenommen und weil die zweite Tonspur nicht richtig funktioniert hat, habe ich auf die Backup-Aufnahme vom Computer zurückgreifen müssen. Aber ich wollte dieses Interview unbedingt mit euch teilen und als ich dann so beim Schnitt gesessen bin, habe ich dann schon sehr schmunzeln müssen auch, weil es ja schon sehr bezeichnend ist, dass mir sowas ausgerechnet bei einer Episode passiert, wo es darum geht, den eigenen Perfektionismus loszulassen. Ironie des Lebens. Möge dich dieses Gespräch so sehr inspirieren wie mich. Vorhang auf für Nina Heidinger. Nina Heidinger, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass wir heute ein bisschen plaudern können miteinander.
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich total aufs Gespräch.
Bin auch sehr gespannt, wo es uns hinführt. Ich erinnere mich nämlich noch so gut dran, wie ich dich zum ersten Mal gehört habe in einem Podcast, dem Business Basics Podcast von der Lisa Maria Centeno. Großes Shoutout auch an der Stelle. Super Podcast. Und du warst bei ihr zu Gast und ich war gerade laufen im Wald und es war, ich glaube, es war Anfang April, Ende März, Anfang April. So Corona war gerade irgendwie so im Anwachsen und die große Ungewissheit in allen Richtungen. Und du hast mich so unglaublich berührt mit dem, was du erzählt hast, mit deiner Geschichte, mit deiner Offenheit, mit deiner Ehrlichkeit. Nämlich auch deshalb, weil ich zu der Zeit selber gerade irgendwo in so einer Stimmung war, wo ich mir selber so einen unglaublichen Druck gemacht habe und so einen Stress gemacht habe. So quasi jetzt ist ja Zeit, oder? Corona, wir müssen alle zu Hause bleiben und was tue ich denn jetzt mit dieser Zeit? Und wie kann ich es nutzen, um jetzt was Großes zu erschaffen, an Ideen zu arbeiten, an Projekten? Und dann kommst du daher und sprichst drüber, den Leistungsdruck endlich loszulassen. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, das ganz, ganz viele Menschen beschäftigt. Heute, glaube ich, mehr denn je, also ist mein persönliches Gefühl und ich freue mich total, dass wir da jetzt ein bisschen eintauchen können miteinander. Und ja, liebe Nina, erzähl du doch mal bitte, gib uns einen Eindruck, wer bist du und wie kommst du eigentlich dazu, über das Thema Leistungsdruck und Perfektionismus zu sprechen?
Also danke für die Einladung und auch danke, dass ich da mal Geschichte teilen darf. Ich glaube, so wie du sagst, das Thema Leistungsdruck ist wahnsinnig relevant und vor allem wahnsinnig relevant, dass man, ich würde nicht sagen, anfangen damit umzugehen, weil wir versuchen es eh schon länger, aber dass wir uns vielleicht beginnen, auf eine andere Weise damit zu befassen. Also mein Name ist Nina, ich bin, wie man hört, ursprünglich aus Oberösterreich und ich arbeite Leadership Coach. Und wie ich da hingekommen bin, ich will gar nicht sagen über Umwege. Es war nicht der Plan, dass ich da hinkomme, aber im Nachhinein, wie so oft, wirkt es, als wäre es relativ linear gewesen. Ich war immer sehr auf Leistung bedacht und dann hat mich das Leben irgendwie in die Beratung geführt, also in die Unternehmensberatung. Gar nicht klassisches, dass ich das immer machen hätte wollen, sondern ich habe ein Praktikum in Paris im Studium gemacht und da hat es geheißen, Mädel macht Beratung und ich habe mir gedacht, das klingt gut, machen wir das einmal und bin dann bei der Boston Consulting Group untergekommen mit 23 Jahren und bin da sehr schnell recht erfolgreich worden. Also für mich war Leistung immer wahnsinnig wichtig, das hat mich immer total definiert, schon vor jungem Alter an. Also ich weiß auch nur, als ich in der Volksschule gestanden bin, alle anderen angeschaut habe mal überlegt habe, so und ab jetzt bin ich Klassenbeste, einfach weil ich es kann.
Also mit 23 Jahren bei Boston Consulting, für die Firma nicht kennen, ich glaube, es ist eine der führenden Wirtschaftsberatungsfirmen der Welt, riesengroßes Unternehmen, da mit 23 schon Fuß zu fassen und dann so eine Karriere hinzulegen, wie du das gemacht hast, das ist ein Ding, das muss man halt irgendwie auch dazu sagen, glaube ich, gell?
Ja, also die haben Annahmequoten tatsächlich unter 2%, sind auch bekannt als, also mit Investmentbank, das die sogenannten Elite-Jobs und sind eben auch ausgelegt darauf, dass man sie Leute sucht, die einen wahnsinnig hohen Leistungsanspruch haben. Also diese Firmen ticken auch über ein Up-or-Out-Prinzip, das heißt, du wirst konstant bewertet, du wirst da gerankt gegeneinander und dann gibt's gewisse Beförderungszyklen. Und entweder du schaffst es innerhalb dieses Beförderungszyklus, dich so zu entwickeln, die nächste Stufe zu nehmen, oder du wirst gebeten, das Unternehmen zu verlassen. Also es gibt's nicht in diesen Firmen, dass du sagst, ich fühle mich jetzt in einer Position wohl und deshalb bleibe ich da, sondern dann, also entweder du steigst auf oder du gehst. Das heißt, es wird sehr viel Druck aufgebaut. Es ist durch diese Plattform, wie man unheimlich schnell wachsen kann. Also ich bin der Industrie total dankbar, weil man sehr jung sehr viel Impact haben kann. Aber es kommt natürlich mit einem gewissen Druck einher und vor allem, ich bin ja immer Fan davon, dass man selbst Verantwortung für sein Leben übernimmt und das nicht nur nach außen quasi projiziert. Wenn man selbst die Tendenz hat, sich über Leistungsbedürfnis zu definieren, kann man sich in diesen Industrien sehr stark verlieren, weil es einen sehr starken Anreiz im Außen gibt, wie man denn richtig sein kann, um voranzukommen.
Das ist das perfekte Umfeld für Leistung, Performance und dann in weiterer Folge wahrscheinlich auch irgendwann einmal die Überforderung. Wie war das bei dir?
Genau, also bei mir war es dann so, eben es ist sehr lang gut gegangen. Was allerdings war, ist, ich bin eben sehr jung dort sehr erfolgreich worden, war mit 27 in einer Führungsposition und nach außen habe ich eigentlich so, ist alles gelaufen. Also ich habe auch dort einen Ruf gehabt, wegen die Leute sind tough, aber die Nina ist nun mal tougher. Ich habe eigentlich immer Pushback gegeben, was sehr, sehr lange Arbeitszeiten betrifft. Also weil es auch nicht klassisch steht, die wirklich jede Woche 80 bis 100 Stunden klopft hat, sondern habe wirklich auch weniger gemacht, habe weiterhin Sport gemacht, mich gesund ernährt. Also nach außen hat alles perfekt gewirkt. Was aber hinter der Kulisse eigentlich los war, war, dass egal wie viel ich erreicht habe, egal wie toll mir die Leute gefunden haben, in mir selbst war es einfach nie genug. Also egal was passiert ist, ich habe mir immer gesagt, die anderen können nur mehr als du, die sind noch schneller, das reicht nicht, was du machst. Und was noch hinzukommen ist, ist, dass ich ja immer das Gefühl gehabt habe oder den Anspruch an mich gehabt habe, dass es nur einen gewissen Teil von mir gibt, der wirklich visibel sein darf. Also es war für mich eine Welt, in der Schwäche von mir nicht existiert hat oder auch auf keinen Fall gezeigt werden hat dürfen. Also ich würde auf keinen Fall Emotionen zeigen oder so. Es war so richtig, ich habe so eine Persona von mir kreiert, die für die Arbeit existiert hat oder auch für Freunde. Und das habe ich konstant versucht aufrechtzuhalten. Und das ist ehrlicherweise was, ich habe das sicher im Extrem betrieben, aber das machen ganz, ganz viele von uns. Und gerade unabhängig davon, welche Industrie man unterwegs ist, Wir haben meistens das Gefühl, dass wir in der Arbeit anders auftreten müssen, als wenn wir privat sind. Dass man nur quasi, dass wir so ein Bild von uns kreieren müssen. Und das Problem natürlich ist, dass das nicht nur erstens wahnsinnig anstrengend ist, sondern dass zweitens, wenn du immer nur auf Fake-Hülle von dir kreierst oder einen Teil von dir immer nur zeigst, dann wirkt es vielleicht so, als wärst du nicht so verletzbar, weil du zeigst dir nie ganz. Aber gleichzeitig, egal welchen Erfolg du kreierst, egal was an Komplimenten kommt, es fühlt sich auch nie wirklich an, weil du bist ja nie wirklich echt. Mhm. Und schön ist, dass eigentlich unser Körper und unser Geist ja eine Einheit sind und dass wir Mechanismen haben, die uns sagen, wenn wir in die Richtung laufen, die uns schadet. Und das ist bei mir auch so gewesen. Das heißt, mein Körper hat mir dann mit gewissen Krankheitssymptomen versucht zu zeigen, einen Gang zurückzuschalten, nicht so viel Druck zu machen, mich in Echtheit zu zeigen. Nur ich habe halt nicht hingehört. Und es ist dann, das hat mit kleinen Sachen angefangen, wie Augeninfektionen, Magen-Darm-Grippen, die statt 3 Tagen 3 Wochen dauert haben. Und hat sich durch das, dass ich mich bewusst entschieden habe, das zu ignorieren, dann hochgeschaukelt wirklich, dass ich nach 1,5 Jahren so schlimme Symptome gehabt habe, wie dass ich Fieberanfälle gehabt habe, die alle 2 Wochen kommen sind, 2 Wochen dauert haben mindestens. Das heißt, du bist halt so konstant nur auf einer Energiereserve gelaufen. Ich habe Konzentrationsausfälle gehabt, dass ich in der Mitte von Konversationen ein Blackout gehabt habe und nicht mehr mitgekriegt habe, was eigentlich passiert, was für Wörter da gerade gesprochen werden. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt habe ich nur Projekte geleitet. Und man würde denken, hey, wenn deine Performance runtergeht, was ja irgendwann dann zwangshalber passiert, dann zieht man die Reißleine. Das Problem war nur, dass ich so in meinem Ich bin nicht gut genug gefangen war, dass ich mir gesagt habe, jetzt passiert genau das, vor dem du die ganze Zeit Angst gehabt hast, nämlich die Leute finden raus, dass du gar nichts kannst. Und statt dass ich mir dann gegönnt hätte und auf meinen Körper gehört hätte und gesagt hätte, okay, I practice kindness, gib mir Pause, habe ich gesagt, du musst jetzt nur härter arbeiten, weil jetzt ist der Punkt, wo du einfach nicht mehr gut genug bist. Und durch das habe ich dann einfach über 1,5 Jahre wahnsinnig aufgeschaukelt. Und dann bin ich halt zum Arzt gegangen, es sind verschiedene gesundheitliche Symptome natürlich diagnostiziert worden über Autoimmun, bis hin zu, dass ich zu dem Zeitpunkt eigentlich unfruchtbar war, also keine Kinder kriegen hätte können, eine Liste an Intoleranzen beim Essen, also es war ganz schlimm und mir ist dann nahegelegt worden, therapeutisch zu arbeiten und das wollte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe gesagt, nein, das brauche ich nicht, ich arbeite einfach zu viel, habe weniger gearbeitet und dann sind die Symptome nochmal schlimmer geworden. Mhm. Und dann war so der Kompromiss mit meiner Ärztin, okay, ich mache jetzt eine Coaching-Ausbildung, weil da war eine Ausbildung, die dafür bekannt war, dass da Therapeut präsent ist, dass verschiedene Coaches sind, dass du unheimlich tief mit dir selbst gehen musst, dass du den Abschluss kriegst. Und über diese Ausbildung habe ich aber dann auf einmal bemerkt, oh mein Gott, mit was für einer Härte gehe ich eigentlich mit mir selbst um. Und was dann eigentlich viel schockierender nur war, war nicht nur den ganzen Schmerz auf einmal zu fühlen und diese Selbstverleumdung, sondern dann auch zu sehen, dass ich mir mein Leben lang die Geschichte erzähle, dass ich das brauche, damit ich überhaupt gut genug bin. Und dann zu merken, wie es sich eigentlich zurückhält und wie eigentlich dein richtiges Potenzial, wie ich das gar nicht gelebt habe. Und ich habe dann angefangen, mit Leuten drüber zu reden und habe dann gemerkt, dass mein Leben lang, sage ich mal, ich bin die Einzige, die unsicher ist. Ich darf das ja keinem sagen. Und wenn du drüber redest, merkst, wir haben das alle. Und nicht nur ich halt mit, sondern andere halten sich auch zurück durch diese konstanten Selbstzweifel, durch das konstante, du musst pushen, du musst mehr geben. Und aus dem ist dann eigentlich so aus dem Herzen so diese Leidenschaft entstanden, weil man gedacht hat, da sitzen so viele brillante Leute herum, die einer Talent zurückhalten. Und die alle wieder mehr eigentlich sie trauen würden, authentisch zu leben und dem nachzugehen, was sie wirklich machen wollen und andere Talente und Leidenschaften zu kombinieren, nicht nur, was im Außen richtig ist, sondern für sie selbst, dann würde unser Welt wahrscheinlich ein bisschen anders ausschauen und unsere Führungskultur. Und deshalb ist dann, also habe ich mich dann entschieden, mich selbstständig zu machen als Leadership Coach und arbeite jetzt in Gruppen- und Einzelarbeit und ich sage aber auch mit Leadership, also ich wähle jetzt bewusst nicht mehr den Term Executive Coach, weil ich am Anfang mal dachte, ich gehe nur auf Führungskräfte. Mhm. Aber für mich ist eigentlich der Begriff Führung oder Leadership wesentlich weiter geworden als das. Und für mich ist es eigentlich Menschen, die sich selbst in irgendeiner Form als Leader sehen, die einen Impact haben wollen. Ja. Und mit denen arbeite ich halt jetzt. Und
Wunderschön. Ich habe das Gefühl, da müssen wir jetzt noch ein bisschen zurückgehen in der Timeline. Da waren so viele spannende Kreuzungen, wo ich jetzt gerne eine Abzweigung nehmen würde. Wir kommen zum Thema Leadership noch zurück.
da interessiert mich sehr, wie du auch drüber denkst und wie wir da auch eine neue Führungskultur leben können, die sehr viel mit Achtsamkeit zu tun hat, mit Authentizität, mit dem Fördern von Stärken und dem einzigartigen Potenzial der Menschen. Aber lass uns doch noch ein bisschen zurückgehen an diesen Zeitpunkt, wo dir in der Tiefe deines Herzens bewusst geworden ist, dass du etwas verändern musst, dass es gar nicht mehr anders geht. Weil ich kann mir vorstellen, dass es ganz, ganz schwierig ist, das überhaupt mal sich selber einzugestehen und zu akzeptieren und zu sagen, so, Burnout hin oder her ist im Endeffekt ein Label, oder? Aber was spüre ich denn in mir und was bedeutet denn das jetzt eigentlich für meine nächsten Schritte? Das heißt, wann hast du das zum ersten Mal wirklich wahrgenommen und akzeptieren können und was waren dann deine Schritte hinaus aus dieser Falle eigentlich?
Ja, also ich glaube, da gibt es immer mehr Schritte tatsächlich. Ich meine, der Podcast heißt ja 1000 Schritte und es ist tatsächlich, dass dann das graduell mehr mir immer bewusst worden ist. Aber es hat sicher so Schlüsselrealisierungen gegeben. Um ehrlich zu sein, ich habe ja den Job wahnsinnig geliebt. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Burnout gehabt habe, ist aber schon eine Stimme in mir gewesen, die gesagt hat, es fühlt sich nicht mehr ganz stimmig an. Ich habe also irgendwie schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das noch für mich mache oder ob ich es jetzt nur mehr für das Prestige mache, für du machst halt jetzt die nächste Beförderung noch mit und so, also ob mein Herz überhaupt nur drinnen war. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, schon in meinem Gespräch mit dieser Ärztin ist schon sehr viel, also ist sehr viel Eingeständnis von mir passiert, weil das ist eine, also ich habe mal eine holistische Ärztin gesucht und die ist halt vor mir gesessen und hat dann gesagt, Sie sind eigentlich ein total kreativer Typ, der wahnsinnig viel Freiheit braucht. Wie überleben Sie in so einer rigiden Kultur? Mhm. Und da ist zum ersten Mal in mir so, dann so rauskommen, ja, das spüre ich die ganze Zeit, aber das gestehe ich mir nie ein, weil ich mir immer sage, du funktionierst nur über Autorität und du funktionierst nur über fixe Struktur und du könntest niemals selbstständig sein und das machen. Also in dem Moment dort zu sitzen, da ist schon so mal die Realisierung gekommen. Und ich weiß nicht, ich habe dann sofort ein Bild im Kopf gehabt, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich sagen, seit Monaten fühle ich mich so, wie wenn ich ein Vogel bin, der in einem Käfig sitzt und jeden Tag verbringe ich meine ganze Zeit damit, dass ich mir Flügel wachsen lasse und jeden Morgen werden die aufs Neue abgeschnitten. Und dann hat es gesagt, ja quasi, erzählen Sie ein bisschen mehr von dem Bild. Und dann habe ich halt quasi für mich so rausgezogen und habe gemerkt, erstens, der Käfig ist offen die ganze Zeit. Das heißt, ich bin nicht eingesperrt. Und zweitens, wenn ich schaue, wenn man es abschneidet, bin ich selber. Und das war sehr ernüchternd und schockierend, das einmal zu sehen. Und da war aber dann mein erster Schritt eigentlich in dem Moment, nur gar nicht, da war ja nur der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss nicht therapeutisch arbeiten, sondern da war mehr so, hey, ich bin in diesem Umfeld nicht mehr richtig. Ja, also geh mal raus, überleg, an einen anderen Job zu denken.
Also das Bewusstsein war der erste Schritt sozusagen.
Genau, das Bewusstsein, das ist immer Bewusstsein und Awareness. Danke fürs Abstrahieren, genau. Ja. Und also dieses Bewusstsein, und das hat sich dann ausgeweitet. Und ich muss sagen, der schlimmste Punkt war dann eigentlich, als ich Urlaub gehabt habe und als ich gemerkt habe, ich arbeite weniger und als die Symptome aber dann schlimmer worden sind. Und irgendwann dieser Punkt, wo man sich eingesteht, erstens, diese Symptome von meinem Körper sind real und die kann ich jetzt nicht ignorieren oder wegmachen oder nur ein bisschen adjustieren, sondern das braucht mehr und braucht länger. Zweitens, ich weiß, dass der Job, den ich wahnsinnig geliebt habe, dass meine Zeit gekommen ist, was Neues zu finden. Und dann drittens, den Weg, den ich für mich immer gesehen habe, das war nämlich immer klassisch, geh in eine Führungsposition, dann raus in die Industrie, der funktioniert nicht mehr für mich. Und ich habe keinen Plan, wie es jetzt für mich weitergehen soll. Und alle Sachen, die ich immer genutzt habe, wenn ich nicht gewusst habe, was ich tue, nämlich viel Energie haben, hoher Fokus, einfach smart sein, das ist alles nicht da. Also für mich ist zu dem Zeitpunkt, ich will nicht sagen, mein Leben in Trümmern gelegen, weil es meiner Familie gut gegangen ist, ich habe meinen Freund gehabt, meine Freunde. Aber das war so ein Zeitpunkt, wo du keinen Boden mehr unter die Füße gehabt hast und einfach mal da gesessen bist und gesagt hast, okay, alles, was ich bis jetzt für mich für richtig gehalten habe, gilt jetzt nicht mehr. Scheiße. Und was mache ich eigentlich? Ja. Und das war wirklich so einer der scariesten Punkte von dieser ganzen Reise, muss ich sagen. Damals
so richtige Existenzängste eigentlich im Spiel.
Ja, total. Und ja, so einfach nicht zu wissen. Also es war wirklich ein Punkt von purer Unsicherheit und Nichtwissen. Und vor allem ehrlicherweise, das ist nicht, dass das auf einmal bewusst wird, sondern das hat sich ja schon aufgebaut gehabt. Du hast ja davor, habe ich ja schon gemerkt, dass es gesundheitlich nicht mehr so hinhaut wie vorher, dass ich eigentlich gar nicht mehr so glücklich bin wie vorher. Es war nur der Punkt, wo ich mir es eingestanden habe. Also es war dann auch das Bewusstsein und dann diese radikale Ehrlichkeit mit mir selbst einfach, und das ist jetzt so und das war es auch schon länger. Und das finde ich halt auch, das ist zwar ein Punkt, wo wahnsinnig viel Angst auf einmal kommt, diese Angst war aber schon da. Das war nichts, was ich kreiert habe, sondern die war ja im Hintergrund und das war eingestehen. Und das Lustige ist, wenn man jetzt denkt, wie ist da dann gegangen, warst du in einem Loch über Wochen hinweg? Ehrlicherweise, ab dem Punkt, wo ich mir das ehrlich eingestanden habe, ist so eine Freiheit auf einmal gekommen, weil ich aufgehört habe, diesen Widerstand gegen das zu leisten. Den Widerstand gegen, okay, ich weiß es gerade einfach nicht. Ja. Und auch wenn ich jetzt mit meinen Kunden arbeite, das merke ich so voll oft, wenn Leute, die immer sehr klar in ihrem Leben waren, auf einmal nicht mehr wissen, was sie jetzt genau wollen. Was total normal ist. Wir wissen im Leben manchmal nicht, wie es weitergeht. Das ist halt so. Das ist auch Grundwahrheit des Lebens, dass Unsicherheit immer dazugehört. Aber wir versuchen dann eigentlich immer, dass wir dagegen arbeiten, dass wir Pläne kreieren. Also ich habe oft Leute, die kommen und sagen, ich brauche einen neuen Job und ich will mit dir einen Plan aufstellen. Dann sage ich, okay, was willst du machen? Das weiß ich nicht, deshalb brauche ich jetzt einen Plan. Und dann sage ich, wenn wir nicht wissen, was unser Ziel ist, dann ist nicht der erste Schritt am Plan zum Ziel aufstellen, sondern der erste Schritt ist, wie kann ich rausfinden, was ich möchte? Und das war halt dann bei mir auch. Und ich bin dann da gesessen und habe mir gedacht, okay, wenn ich nicht weiß, was ich will, dann fange ich klar an. Und das ist, es stimmt jetzt gerade einfach nichts mehr für mich. Also was ist das Einfachste, was ich gern machen mag, was ich bis jetzt nicht gemacht habe? Und das war für mich zum Beispiel wieder mit Yoga anfangen. Und meditieren ausprobieren. Ich wollte immer meditieren ausprobieren, haben alle immer deppert gefunden, hat für mich nicht in meiner Welt passt, haben mir gedacht, es ist jetzt alles wurscht, du hast nichts mehr zu verlieren. Also one step at a time, du lernst jetzt die Sachen neu kennen und ich lerne jetzt wieder Dinge zu machen, die ich gern mache. Und von dem hat es dann zum Fließen angefangen.
Das heißt, ich meine, ich finde das so unglaublich spannend, was du sagst, weil das ist ja sozusagen, du hast aufgehört, dir selbst was vorzumachen, hast diese radikale Akzeptanz begonnen zu praktizieren, sagen, so, das ist die Situation, scheiße, hast du gesagt, ich zitiere dich.
Ja, darfst mir ruhig.
Und ich spüre dich, ich habe dich so gespürt, dass du das gesagt hast. Und dann gleichzeitig aber diese Kraft daraus zu schöpfen, aus dieser Ehrlichkeit, weil man plötzlich sich auch nicht nur eingesteht, man ist selber verantwortlich für, wie es bis jetzt war und für, wo ich jetzt stehe, sondern man ist auch dafür verantwortlich, wie es ab jetzt weitergeht. Und 100%, du hast gesagt, die Flügel, die hast du dir selber gestutzt und der Käfig war die ganze Zeit offen. Und da kann ich mir vorstellen, dass da ganz viel Kraft auch zu dir zurückgekommen ist, die du dann aber begonnen hast, nicht in deinen alten Mustern sozusagen umzulegen auf, okay, was kann ich jetzt noch mehr tun, wie kann ich neue Ziele und Pläne schmieden, um quasi in diesem alten Radl weiterzulaufen, nur vielleicht unter einem anderen Deckmantel, sondern du hast einfach begonnen, das zu tun, was dir Freude macht. Und dadurch ist ein Raum aufgegangen und in diesem Raum hat begonnen, irgendwie Inspiration und Motivation zu fließen, aber in eine ganz neue Richtung, oder? Wie hat sich das gezeigt für dich, diese neue Richtung dann, die daraus entstanden ist?
Ja, also da, die Zusammenfassung, die du gibst, ist total schön, weil es ist genau so. Und einen Punkt mag ich da aufgreifen, weil diese, wenn man eben das Herz und dann ist neue Kraft gekommen, dann eben abstrahiert man das gerne in Aktionismus, so quasi, okay, das ist jetzt, aber ich mache es jetzt weg. Und es war aber eigentlich genau das Gegenteil, weil du auch gesagt hast, die Kraft ist auf einmal gekommen. Das ist diese spannende Dualität oft. Ich habe einfach eine scheinbare Schwäche von mir angenommen, habe gesagt, da gibt es jetzt keine Scham mehr, da gibt es keine Resistance mehr, das ist jetzt einfach so. Ich weiß es nicht, das war für mich immer eine Schwäche, nicht zu wissen. Ja. Und eigentlich aus diesen Teil von mir zu umarmen, der es jetzt einfach nicht weiß und mit dieser Tatsache umzugehen, ist ganz natürlich auf einmal diese Stärke und diese Selbstliebe und Inspiration gekommen. Also und wenn du sagst, was ist ab dann gekommen? Das war jetzt ehrlicherweise nicht so, dass der Switch umgelegt war und ever since lebe ich ein absolut druckfreies, inspirationsgeladenes Leben, sondern erstens, man lernt wieder einen Teil von sich kennen oder mit einem Teil von sich zu arbeiten, den man sehr lang ignoriert hat, weil man sie einfach nicht vertraut hat, nicht glaubt hat, dass das Leben so einfach sein darf. Ja. Und parallel dazu steigt die Aufmerksamkeit für die Muster, die man gehabt hat und wie man es auch gern wieder auf die neuen Themen überstülpt. Also es ist für mich immer so eine lebenslange Reise. Also jetzt merke ich immer wieder neue Dimensionen, wo ich merke, da bin ich auch unauthentisch jetzt wieder oder da glaube ich auch wieder, dass ich mich anders geben muss, als ich eigentlich bin. Es war dann zum Beispiel, oder auch dieser Druck, den man sich macht, also klassisch war ich mit Yoga angefangen und ich habe vorher immer nur High Intensity, super kurz, 20 Minuten Top Workout, ja, dass du am besten fast übergibst und das ist irgendwie effizient. Ja. Und dann habe ich mit Yoga angefangen und am Anfang hat mir das gut getan und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich auf einmal wieder genau in meine alten Muster drin war, nämlich ich wusste, wie lang muss ich mindestens Yoga machen, wie oft muss ich mindestens Yoga machen und dann haben wir gedacht, okay, spannend, weil es kommt gar nicht drauf an, was ich mache, sondern diese sneaky Muster, die kommen halt immer wieder rein. Ja. Und dann eigentlich zu lernen, okay, es ist nicht, dass ich jetzt nur mehr Yoga machen muss, sondern ich darf auch genauso mal einen anstrengenderen Sport machen wieder, ja. Aber halt einfach reinspüren und schauen, mag ich mich überhaupt bewegen und wie mag ich mich bewegen. Und das ist eigentlich total spannend. Oder ich weiß auch nur, ich arbeite ja auch, das habe ich vorhin nicht erwähnt, ich habe auch eine Yogalehrerausbildung und ich lasse eben Mindfulness auch in meine Arbeit einfließen, weil das einfach für mich auch der Zugang für Führung ist. Also auf Basis von Mindfulness, emotionaler Intelligenz und Compassion, also Mitgefühl. Und ich weiß, wie ich dann das erste Mal Interviews von mir gehört habe. Und man hört dann diese ganze Mindfulness-Welt und alle sprechen langsam und sind gediegen und entspannt. Und ich habe halt ein gewisses natürliches Tempo irgendwie drin und eine gewisse natürliche Energie. Und ich habe das gehört und ich habe mich so geärgert. Und habe mir gedacht, du redest nur immer nicht langsamer und du bist nur immer nicht dieser tiefe Frieden, wenn du sprichst. Und ich habe gedacht, spannend, dass ich jetzt wieder mal denke, dass ich nur so eine Persona sein darf von mir. Und warum darf Mindfulness so ausschauen, wie ich ausschaue? Nämlich, das kann man auch mit Energie einfach machen und nicht nur, okay, Frieden muss in jedem meiner Wörter schwingen oder so. Und das ist irgendwie unheimlich schön und spannend, das zu entdecken, weil für mich jedes Mal, wenn ich in so ein Limit komme, kommt vielleicht zuerst der Punkt, wo man sich ärgert, weil natürlich dieser kleine Perfektionist da ist, der sich denkt, ach, du solltest doch schon alles super können. Aber auf der anderen Seite war es einfach ein Teil von mir, das ist jetzt wieder ein Level, wenn ich da durch, oder Tür, wenn ich da durchgehe, da wartet nur mehr Frieden auf mich, da wartet nur mehr Freiheit auf mich. Und es ist, also, was ich immer mehr gelernt habe, ist weg von diesem totalen Zielbild. Es gibt eine Version von mir und so muss ich sein und da komme ich hin zu mehr diesem Prozess und diesem, dass ich halt auch selbst ein wandelndes, multidimensionales Konzept bin, das halt in kompletter Dualität immer unterwegs ist und das macht das Leben so viel schöner und spannender irgendwie.
Ja, das ist ein wunderschöner Punkt, auch in dem Zusammenhang, als es ja wirklich darum geht, diese Einzigartigkeit in sich selbst zu entdecken, oder? Zu sagen, du bist Yogalehrerin, aber du bist du auch gleichzeitig, du bist Nina Heidinger, Yoga, unter anderem Yogalehrer, unter anderem eben. Und wieso nicht deine eigene Stimme finden, die das auf ihre ganz eigene, einzigartige Art und Weise macht und mit dieser einzigartigen Stimme wiederum genau die Menschen anzieht, die genau nach dem suchen. Weil ich glaube, in dieses Muster kommt man so schnell rein, dass man denkt, ja, aber um da oder dort gut zu sein, erfolgreich zu sein, muss ich gewissen Rahmenbedingungen entsprechen, da muss ich so sein, weil so habe ich es halt gelernt. Anstatt mutig hinzugehen und zu sagen, ich probiere jetzt mal was aus, ich probiere jetzt mal mein Ding aus und schau mal, wie ich mich dabei fühle. Und aus dem heraus, dass ich mich gut fühle bei dem, was ich tue und Freude habe dabei, darf ich darauf vertrauen, dass das dann in eine gute Richtung auch geht. Das finde ich total schön, wie du das jetzt zusammengefasst hast, ja. Also wie du es erzählt hast.
Ja. Dankeschön. Ja, ich mag auch deine Zusammenfassung nehmen. Das funktioniert dann immer. Ja, und das ist ja wirklich sowas, weil wir haben halt irgendwann gelernt, dass man uns, und unser Hirn tickt ja gerne in Schubladen, weil es wahnsinnig einfach ist und weil wir Daten so gut filtern können. Ja. Aber wir versuchen halt dann, uns irgendwie in Schubladen zu stecken. Und das ist halt so. Und es gibt eine Art, wie man als Yogalehrer zu sein hat. Oder es gibt eine Art, wie du als Leadership Coach sein darfst. Und das Ding ist aber, dass ja das Einzige, wo du immer richtig gut sein wirst oder nur richtig gut sein kannst, ist, wenn du bist. Und du bist ja aus einem gewissen Grund mit deinen ganz verschiedenen Talente geboren worden, dass du die irgendwie kombinieren kannst und so wie du sagst, zu deiner eigenen Stimme irgendwie machen kannst. Und die Inhalte, die wir alle erzählen, die sind ja am Ende des Tages nicht komplett neu oder revolutionär. Aber die Stimme, die wir wählen, die resoniert halt dann mit gewissen Leuten. Und ich merke da immer, das zu versuchen, irgendwas zu sein oder nur einer Erwartung zu entsprechen, du schmälerst immer dein Potenzial. Das ist unnötiger Druck, das ist unnötig, die einschränken, das ist sie wieder in den Käfig reinsetzen, weil ich glaube, so dem muss ich entsprechen. Mhm. Aber ich finde, Authentizität zahlt sie immer aus, weil das, was du verlierst, weil du authentisch bist, das gewinnst an einer anderen Stelle. Und ich glaube, das kennen wir alle, dass mit Freundschaften, oder? Weil wir uns mal gewusst haben von Leuten, die irgendwie, wo wir gemerkt haben, wenn ich mich echt zeige, dann resonieren wir gar nicht miteinander, dass man auf einmal dann auf Leute gekommen ist, die ganz anders mit einem wieder viben und wo man ganz anders zusammenpasst. Und das ist auch, wenn du schaust, also ich arbeite da sehr gern mit neurowissenschaftlichem Background, also quasi, was passiert in unserem Gehirn eigentlich. Und das ist auch, wenn du dir das da anschaust, wenn du dir eine gewisse Story erzählst, dass du halt irgendwas entsprechen musst oder dass du nur so sein kannst, das ist in deinem Unterbewusstsein halt drin. So muss ich mich verhalten und diese Emotionen muss ich zurückhalten. Und du wirst ja unterbewusst immer genau dann das Umfeld suchen, wo diese Story bestätigt wird. Und das ist, ich bin nicht gut genug, wenn ich Emotionen zeige, dann werde ich exakt in solche Umfelder sein, werde exakt diese Menschen treffen und auch nur das reinfiltern. Sobald du dir entscheidest, dass du anders denkst und dir wirklich auch erlaubst, jetzt diese neue Story zu bestätigen und da bewusst dran, ich will nicht sagen zu arbeiten, aber konstant diese Entscheidung wieder und wieder zu treffen, dann aktivierst du dein unterbewusstes Lernen und das findet auf einmal ganz, ganz neue Möglichkeiten. Und das ist ja das, was im spirituellen Kontext dann oft über Manifestieren und sonst was besprochen wird. Das ist viel weniger Wuhu, als dargestellt wird. Das ist tatsächlich, können wir das in unserem Hirn schon nachweisen, dass unser Hirn das für uns macht. Es bestätigt die Stories, die wir uns wählen zu leben.
Das finde ich so spannend an spiritueller Weiterentwicklung insgesamt, dass wenn du einmal diese Erfahrung gemacht hast, dass das tatsächlich jetzt nicht irgendwie, wie du gesagt hast, jetzt wuhu, ja, das ist jetzt irgendein esoterischer Hokuspokus, sondern es ist tatsächlich sehr greifbar, wenn man mal selber herausfindet für sich und das am eigenen Leib und im Geiste erfährt, Moment, meine innere Einstellung ist immer sozusagen nach außen projiziert und die Welt spiegelt mir immer wieder das wider, was in meinem Innersten ist. Und indem ich mich jetzt auf diese Entdeckungsreise mache und herausfinde, was in mir sozusagen will gesehen werden, was in mir will mit der Welt geteilt werden, komme ich auch drauf, dass ich selber der Gestalter bin. Ich erschaffe meine eigene Realität und entdecke dann so diese Schöpferkraft in mir. Total. Aber was ich da total spannend, weil du hast gesagt, okay, Authentizität zahlt sich aus und so, ja eh. Ich unterschreibe das zu 100% und trotzdem weiß ich aus eigener Erfahrung, auch aus jüngster Erfahrung, wie schwierig es manchmal ist, diese Angst loszulassen, irgendwas nicht gut genug zu machen, nicht gut genug zu sein, besser sein zu wollen, sich selber diesen Leistungsdruck aufzuerlegen. Weil ich selbst kann jetzt zum Beispiel von mir sprechen, bin in einer Umgebung, wo niemand mir irgendwas sagt, was ich wie zu tun habe. Ich bin nicht angestellt, ich habe jetzt sozusagen eigentlich alle Freiheiten und bin selber mein strengster Chef. Und vor allem dann, wenn ich jetzt geht's drum, den Van umzubauen, in Andrea und ich bauen jetzt eben den Bus um zu unserem Zuhause, wie streng ich mit mir selber bin, wenn ich ein Brett schief zuschneide. Und ich entdecke plötzlich in einer Tätigkeit, die ich vorher noch nie gemacht habe, auch da kommen meine alten Muster jetzt wieder hoch. Dieser Perfektionismus, dieses mir selbst Stress machen, das jetzt übergut zu machen, anstatt mir einzugestehen, ja, ich bin halt einmal kein Tischler. Ist doch egal. Aber was sind deine Tipps, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich kenne das so gut, aus den verschiedensten Lebensbereichen, was sind deine Tipps, was sind konkrete Schritte, um diesen Perfektionismus, sprich diese Angst, nicht gut genug zu sein, loszulassen?
Also danke für das Beispiel. Ich glaube, das resoniert auch mit uns und das, so geht es mir ja auch immer wieder mal. Also jeder, der sagt, ich höre nie wieder die Stimme, dass ich nicht gut genug bin, da gibt es, glaube ich, ganz a few lucky ones oder Ascended Masters, wie ein Eckhart Tolle oder so, wo wirklich das Ego gestorben ist. Aber der Rest von uns wird das halt ein Leben lang haben. Und der Weg raus aus diesem Schmerz, den das verursacht, oder das Suffering, eigentlich das Leiden, ist tatsächlich das, sich nicht dagegen zu wehren, sondern das anzunehmen. Und ich erkläre gleich, was heißt das eigentlich? Ja. Das Fiese am Perfektionismus ist ja, dass wir zuerst sagen, okay, Perfektionismus sagt uns konstant, wir sind nicht gut genug und deshalb leisten wir. Und dann erkennen wir das auf einmal. Und was der Perfektionismus dann gern macht, ist, der setzt sich dann einfach auf ein anderes Ziel raus. Und ab jetzt bin ich the kindest person to myself ever und ich zweifle mich nie wieder an und ich bin nie wieder hart zu mir. Es ist aber dasselbe, nur anders verbockt. Und es ist exakt, du machst genau nur das gleiche Muster weiter. Ja. Und das, das habe ich auch immer wieder. Das, und eben gerade am Anfang mit Mindfulness, wo wenn dann Leute gesagt haben, hey, man merkt eine Härte in deinem Gesicht, wenn man dachte, wie gibt's das? Das ist jetzt vorbei, ich bin nie wieder hart.
Ja, weil du bist ja jetzt erleuchtet quasi und ach so.
Ja, genau. Ich habe es jetzt verstanden. Es ist ja intellektuell alles da. Aber jetzt mache ich alles anders. I don't get it. Diese Entrüstung. Und das Ding ist ja dann auch, so wie es das du beschreibst mit diesem Tischler-Moment, ist, dass wir dann auch Aufmerksamkeit auf einmal haben und die Aufmerksamkeit ist dann, oh, jetzt bin ich in einem Muster und ich war hart zu mir und dann fange ich an, mich selbst zu beurteilen, weil ich hart war. Das ist, warum bist du nur immer hart zu dir? Du solltest es doch schon besser wissen. Die Angst sollte doch schon lange weg sein. Und dieses nicht gut genug sein ist so verankert bei uns. Das ist konditioniert total jung. Das ist in uns einfach irgendwie drinnen, ja, und diese Stimme, die kann immer und immer wieder kommen und statt die beste Möglichkeit, das habe ich gesagt, meine Säulen sind irgendwie so Mindfulness, Emotional Intelligence und dann Key Pillar ist Compassion oder Mitgefühl. Hm. In dem Moment, wo du bemerkst, jetzt gerade mache ich mich fertig, weil dieses Brett da nicht ordentlich zugeschnitten ist. Also erstens mal Aufmerksamkeit ist schon mal grandios. Das heißt schon mal sagen, danke, dass ich das bemerke. Das ist großartig. Aufmerksamkeit ist der erste Schritt. Und dann Compassion. Nicht sagen, warum mache ich das, das muss weg sein, sondern sagen, ah, okay, da ist wieder der Teil von mir, der glaubt, alles perfekt machen zu müssen. Das ist okay. Ich bin nicht perfekt. Ich muss nicht perfekt sein. Das passt total. Und dir selber quasi in dem Moment dieses Mitgefühl schenken und die selber sehen. Einfach, ich stelle mir das gern vor, das ist jetzt dieser kindliche Teil von mir, weil das ist ja in unserer Kindheit konditioniert. Und das ist jetzt die kleine Nina, die mich gesteuert hat und die wieder glaubt, boah, wir müssen das Brett perfekt schneiden, sonst kriegen wir keine Liebe, sonst sind wir nicht okay. Und die sehe ich dann wirklich, wie es vor mir steht und dann, wo ich mir wirklich, also ich greife mir dann auch sehr gern, ich spüre sehr gerne in meinen Körper rein, wo es jetzt gerade zieht, wo gerade schwer ist. Das ist bei mir oft Herz oder Gurgel. Und dann lege ich auch manchmal gern einfach nur meine Hand hin und einfach nur sag mir so fast selbst, es ist okay. Oder oh Honey, es ist okay. Oder stell mir vor, wie ich dich umarme. Aber einfach nur ganz simpel ruhig werden und nicht versuchen, das wegzumachen. Weil Tatsache ist, zu dem Zeitpunkt, wo du das bemerkst, ist diese Angst und diese Anforderungen, die selbst, das ist schon passiert. Das sich wegzuwünschen, das ist was verändern versuchen, was nicht mehr geht. Das ist Energie, die verschwendet wird. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo immer das ist in dieser Spirale, wo man sie bemerkt, einfach stoppen und einfach sagen, okay, was ist da für Schmerz? Das ist Angst, das ist Trauer, das ist Wut und das ist okay. Und was mir dann auch manchmal sehr hilft, ist, was uns ja diese Emotionen am Ende immer lehren, ist eigentlich auch wieder dieses Mitgefühl mit anderen zu haben und für andere da zu sein. Das beste Beispiel ist für mich mal Liebeskummer. Wenn ich einmal richtig Liebeskummer gehabt habe und das richtig ausgelebt habe, dann kann ich ab dann für jeden in meinem Umfeld einfach da sein, eine Packung Eis schnappen, um mich fahren, die Person umarmen, Liebesfilme schauen, gemeinsam weinen. Der Liebeskummer, der bereitet dich vor, dass du mit anderen durch ihren Liebeskummer gemeinsam gehen kannst. Und das heißt, ich tue dann auch manchmal, wenn es ganz schlimm ist, dann stelle ich mir manchmal die ganzen anderen Menschen vor, denen es auch so geht. Das heißt, ich denke an alle Menschen, die auch gerade sie ärgern, weil so ein Brett falsch zugeschnitten ist. Und dann meistens, wenn wir an andere Menschen denken, dann schütten wir Oxytocin aus. Das ist ein Bindungshormon und das lässt uns automatisch auch diese Kindness empfinden. Und das hilft dann auch nochmal ganz viel mehr, das einfach anzunehmen, weil wir nicht mehr dagegen kämpfen, es wegmachen, sondern es ist wieder radikale Akzeptanz und da kommt dann diese Stärke raus.
Ja, das ist dann auch diese zutiefst, wenn du so willst, spirituelle Ebene, wo wir dann eben auch alle miteinander verbunden sind, wo du, indem du deinen eigenen Weg gehst, gleichzeitig auch Wegbereiter bist für die anderen.
Genau, und das ist das Spirituelle, aber auch wenn ich es quasi wieder auf, wie tickt unser Hirn umlege, dem Moment, wo du Judgment, also wo du dich selbst beurteilst, wo du sagst, warum empfinde ich das jetzt, da macht dein Lernzentrum im Hirn dicht. Also der Hippocampus sagt dann, okay, finito in hier, Schuld, das löst einfach aus, das ist eine Bedrohung für mich, da gehen wir jetzt nur mehr auf Basic Functions, das heißt, durch Judgment und Beurteilen und mich selbst klar machen, passiert keine Änderung. Ist auch für Führungskulturen ganz wichtig. Wenn die Leute erniedrigt, da passiert nichts. Da gehen dort alle Alarmglocken hoch und da geht es um Survival und nicht um, jetzt bin ich in einer lockeren Situation, wo ich lernen kann. Hingegen, Compassion auf der anderen Seite. Also wenn ich eben dieses Mitgefühl mache, mit mir kurz stopp, einfach sage, das ist okay, was da ist, dann kriege ich ganz andere Areale auf einmal in meinem Gehirn. Also auch zum Beispiel da, wo Oxytocin ausgeschüttet wird, das ist auch in der rechten Gehirnhälfte und da passiert Empathie und somit rechte Gehirnhälfte ist Kreativität. Wir haben ganz ein anderes Lösungsfindungspotenzial auf einmal zur Verfügung.
Also das heißt, um es zusammenzufassen, ich hoffe, es gelingt mir jetzt, erster Schritt wirklich die Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit auf die Ist-Situation, ja zu dem, was ist, in gewisser Weise. Das zweite dann eben dieses Mitgefühl gegenüber dem, was ist, gegenüber mir selbst, aber natürlich auch gegenüber anderen. Und das, was ich selber habe, kann ich geben. Und das, was ich selber nicht habe, das tue ich mir schwer, auch irgendwie anderen Menschen dazukommen zu lassen. Und dann der dritte Schritt, aus dem heraus sozusagen das größere Ganze irgendwie, seine Rolle im größeren Ganzen wahrzunehmen, aber auch seine eigene Verantwortung, da jetzt den nächsten Schritt zu gehen, was auch immer der nächste Schritt ist, oder?
Genau, also dieses Bedeutung darin zu finden oder Meaning, das ist ja zum Beispiel bei dem Grief Cycle, den es gibt, haben sie das jetzt ganz neues Stage hinzugefügt, dass man irgendwann Bedeutung in dem Ganzen findet, in dem ganzen Schmerz. Das war auch bei mir ganz wichtig, wie ich meine Krankheit dann zum Lernen annehmen geschafft habe, war, wie ich auf einmal Bedeutung drin gefunden habe. Das muss man jetzt nicht immer machen, also wenn du das Brett irgendwie falsch zuschneidest und dann hast du quasi für dich selbst einfach sagst, okay, das ist okay, dass ich mich ärgert, das ist ein alter Instinkt, das passt ja, Jakob, du bist auch okay, wenn du dich ärgerst, ja. Erstens wird der Ärger sowieso dann relativ schnell weggehen. Du kannst dann eben, kannst es ausweiten, aber was sehr oft eigentlich, also die letzten zwei Schritte, wenn du so noch willst, wäre dann nur, dass du fragen kannst, was brauche ich jetzt gerade, weil vielleicht merkst du, ich ärgert mich so, dass ich jetzt zum Rudeln anfange oder dass ich ungenau arbeite, vielleicht mag ich mal ein Glas Wasser holen, vielleicht merke ich ja gerade, es ist total heiß, ich habe eigentlich auch schon jetzt gearbeitet, obwohl ich schon lange Pause braucht hätte, also was brauche ich und dir das dann auch geben, also der letzte Schritt wäre dann, wenn du willst, wenn du was brauchst, auch noch dich selbst zu nurturen, also dir das zu geben, was du brauchst, das kannst du auch noch machen, aber es ist tatsächlich relativ simpel, es ist Akzeptanz und Mitgefühl für das, was ist und einfach sein lassen. Dann ärgerst du dich halt einmal. Ist doch okay. Ja.
Lass es raus.
Ja. Don't act on anger, das ist was anderes, aber feel the anger. Ja. Einfach mal spüren und sagen, ich darf wütend sein.
Ja, genau.
Total und du sagst, befreiender.
Ja, extrem. Du sagst, es ist simpel und trotzdem oft alles andere als einfach und ich glaube, das ist auch wunderschön zu sehen, wie es auch anderen Menschen dabei geht. Darum finde ich es auch so schön, dass wir da jetzt auch so offen drüber sprechen können, weil zu wissen, dass man nicht allein ist damit und dass man nichts ausgefressen hat, dass man nicht falsch ist, dass man nicht irgendwie, dass irgendwas nicht stimmt mit einem selbst. Na, es ist einfach das Normalste überhaupt. Es ist einfach ganz natürlich, dass man durch diese Prozesse durchgeht. Und das führt mich jetzt auch noch zu einem Thema. Also wenn wir das Ganze jetzt den größeren Bogen spannen, ja, also du bist ja tätig im Leadership-Coaching-Bereich, hast du es früher Executive Coaching genannt, da ist dieses ganz unglaublich wichtige Wort Leader mit drinnen. Und du, ich habe gesehen, auf Instagram hast du Jane Goodall, die Verhaltensforscherin, zitiert, die ihr gesagt hat, sozusagen also jeden einzelnen Tag hast du einen Impact auf dieser Welt, ob du das willst oder nicht sozusagen. Du musst entscheiden in Wahrheit, jeden Augenblick aufs Neue, welche Art von Impact du gerne machen möchtest auf dieser Welt. Und ich habe das Gefühl, dass wir gerade jetzt in einer Zeit leben, wo vor allem junge Menschen, da zähle ich jetzt auch uns noch dazu, immer mehr dieses Bedürfnis haben, einen Impact zu hinterlassen auf dieser Welt. Auch dieses Privileg natürlich, das wir haben, im Vergleich zu also anderen Generationen vor uns, uns da wirklich selbst verwirklichen zu können, diesen Impact zu machen. Dieses Privileg, das dann auch gleichzeitig eine Verantwortung ist. Wie siehst du denn die Rolle von Leadern sozusagen heute, morgen, welchen Beitrag können wir alle eigentlich irgendwo leisten, damit die Geschichte der Welt in eine neue, schönere Richtung geht?
Ja, also es fängt für mich wirklich auch mit diesem Zitat an und das liebe ich einfach, weil es für mich meine Philosophie für meine Kunden so stark reflektiert, weil für mich ist ein Leader nicht nur jemand, der in einer Organisation sitzt und eine gewisse Menge an Leuten führt, sondern Leadership ist wirklich ist zu verstehen, egal ob ich das bewusst mache oder nicht, ich habe jeden Tag einen Impact. Und das haben wir ja auch, die Art, wie wir rausgehen, wie wir mit Menschen sprechen, wofür wir unser Geld ausgeben, die Entscheidungen, die wir treffen, was wir konsumieren im Fernsehen, egal wo. Das ist immer Impact. Das ist immer ein gewisses System, das ich unterstütze und ein anderes, das ich nicht unterstütze. Und für mich sind Leader Menschen, die auf einmal das verstehen, dass man konstant einen Impact hat und die das dann zu shapen beginnen wollen. Also die sagen, wofür will ich denn, dass das steht? Und ich glaube, die einfachste Antwort für mich ist einfach, den größten Dienst, den du Menschen tun kannst, ist wirklich authentisch zu sein. Mhm. Und das Authentischsein, das spielt für mich auch rein, wie wir vorher besprochen haben. Authentisch sein heißt, ich darf auch mal wütend sein. Das heißt nicht, dass ich Leute anschreie, weil ich wütend bin, aber das heißt, dass ich mich in dieser absolut perfekten, unperfekten Version, die einfach gewissen Emotionen, Fluktuationen, allem möglichen ausgesetzt ist, dass ich das einfach bin und dass ich aufhöre zu versuchen, vorzugeben, dass ich alles im Griff habe konstant, sondern dass halt einfach das Leben Unsicherheit ist und dass ich es genießen darf so. Und was aus dieser Authentizität herauskommt, ist ja dann auch dieses, dass ich authentisch kreiere oder authentisch diesen Eindruck in der Welt hinterlasse, den ich möchte. Und das kann für jeden aus dem Herzen was ganz anderes sein. Und das muss ja nicht nur eine Sache sein, das können ganz viele sein. In so einem Moment wird die Mutter zum Leader, weil die Mutter diese Kinder in die Welt bringen mag und weil die sich selbst mit Selbstliebe führt und den Kindern vorliebt, ihr dürft das auch machen. Hm. Für mich ist Impact haben dann nicht nur, weil ganz viele kommen auch zu mir und sagen, boah, ich mag Impact haben, ich mag irgendein Social Startup jetzt gründen und wissen aber gar nicht warum und haben eigentlich gar keine Herzensmission dahinter, aber das klingt halt gut und da hat man irgendwie das Gefühl, da fühlt man sich, als hätte man ein bisschen mehr gemacht. Wirklich Service für die Menschen zu leisten, ist eben authentisch sein und das in die Welt zu bringen. Wir können nicht alle jetzt nur Social Startups gründen. Wir brauchen Menschen, die in Beratungen sitzen, die dort authentisch sind, die mit einem Gewissen da reingängen, die sagen, da haben wir als Menschheit vielleicht ein bisschen was verbockt. So können wir jetzt ein Unternehmen führen. Ich habe aber auch Verantwortung und auch aus meinem tiefsten Herzen kommt raus, dass ich mir um eine Belegschaft kümmern mag, dass ich mag, dass unser Produkt für die Welt was Gutes tut. Und die Leute brauchen wir nicht nur eben in Social Startups, sondern überall. Die brauchen wir als Ärzte, als Anwälte, als Berater, die brauchen wir als Putzmänner und Frauen, die brauchen wir als Mütter und Väter. Also für mich ist wirklich dieser Weg zurück zu authentisch sein, sich selbst erlauben zu sein. Und was dann ganz automatisch nämlich mit dem mitkommt, ist, wenn ich selber voll bin und mich selber einfach annehme, ist, dass ich automatisch die Menschen um mich und die Bedürfnisse um mich ganz, ganz anders sehe. Weil ganz ehrlich, sowas wie Wut, haben wir ja vorher gerade gesagt, wir verstecken gern Aggression. Was Aggression eigentlich oft ist, ist, dass die uns zeigt, dass da was unfair ist und dass man sich nicht gesehen fühlt. Wenn ich diese Wut auf einmal nehmen kann und nicht andere dafür verantwortlich mache oder das verstecke, sondern schaue, okay, ich bin wütend und was macht mich denn wütend und wo ist denn diese Ungerechtigkeit, kommt da daher eine wahnsinnige Energie, auf einmal Veränderung mitzubringen. Denk mal an die verschiedenen tollen Bewegungen, die wirklich Veränderung in die Welt gebracht haben. Das waren immer Leute, die ihre Wut anerkannt haben und nicht andere dann die Verantwortung gegeben haben, sondern die einfach gesagt haben, das macht mich wütend, da ist Ungerechtigkeit, ich mache jetzt was. Und deshalb ist, und das ist Authentizität, das ist, ich ärgere mich nicht, weil ich wütend bin, sondern I own it. Und auf einmal kommt da diese Action raus. Und deshalb ist für mich wirklich dieses Simple, einfach echt werden, einfach mehr auf sich schauen, wie viel Prozent von meinem Tag verbringe ich eigentlich mit Dingen, die ich wirklich gern mache. Und wie kann ich das erhöhen? Und der Rest kommt von ganz alleine. Das kommt von ganz alleine, weil wenn du deinen Schmerz annimmst, merkst du, was der Weltschmerz ist, mit dem du eigentlich arbeiten willst und wo du eigentlich hinkehrst. Das ist tatsächlich so, wie du sagst, es ist simpel. Es ist nicht ganz so einfach, weil da viel Ego-Konditionierung dabei ist, was sagt, aber was denken dann die anderen? Aber das ist der größte Dienst und die größte Veränderung, die wir schaffen können, indem wir einfach wir sind und dann wird sie das ganze System schon so zusammenfügen, dass alles dann passt. Das ist meine tiefste Überzeugung.
Ja. Wie Gandhi gesagt hat, be the change you want to see. Und so veränderst du deine Welt zunächst und dann irgendwann vielleicht auch schlägt das weg.
Genau.
Mich inspiriert das total, unser Gespräch, Nina. Ich hab jetzt noch eine Frage in Sachen ganz konkrete, praktische Tipps. Weil ich finde ja immer, das eine ist sozusagen dieses Bewusstsein zu entwickeln für die Themen, über die wir da jetzt gesprochen haben, und dann das andere ist dann auch wirklich zu praktizieren. Einige Dinge hast du schon genannt, Gibt es was ganz Konkretes, was dir im Alltag hilft? Also Meditation und Atmung, habe ich verstanden, ist bei dir auch ein großes Thema, auch bei mir. Yoga. Kannst du vielleicht, hast du eine Übung, die du besonders gerne machst, zum Beispiel eine Atemübung oder für jemanden, der jetzt Meditation noch nicht so in seinem Alltag integriert hat, wo du sagen kannst, ja, probier das mal aus.
Also wenn es eben um diese Techniken geht, dann finde ich immer, Atmung ist sehr charmant zum Einsteigen, weil es eben auch, also auch für Kunden von mir, wenn die mit dem zu arbeiten beginnen wollen, ich werde das niemals jemandem aufzwingen, ich gebe es nur Leuten manchmal mit, ist, finde ich, einfach nur Ein- und Ausatmung zählen und das gleich lang machen. Also gar nicht kompliziert, gar nicht irgendwie fancy irgendwas, sondern das ist das Simpelste. Und Atmung finde ich deshalb so charmant, weil es für mich wirklich diese Brücke ist zwischen unserem Körper und unserem Geist. Und weil das so connected. Und wie man sich das ja vorstellen muss, ist in einer Stressreaktion kommuniziert das ja miteinander. Und der Geist schaut, okay, wie ist mein Körper? Der ist angespannt, also ist nur Stress. Der Körper sagt gleichzeitig, okay, der Geist sagt, da ist Gefahr, also machen wir weiter. Das ist dieser Hyperloop. Und mit deiner Atmung kannst entweder, dass du bewusst dran denkst, ah ja, ich mache jetzt was anders. Oder der Körper eben über den Körper zu steuern, können die zwar in Regulation gebracht werden. Und das finde ich immer das Einfachste. Anfangen, zählen 4, 5, 6 Schläge ein und dasselbe wieder ausatmen. Und wenn wir eher in die Entspannung gehen will, dann die Ausatmung nur 2 Schläge länger machen. Das finde ich ist das absolut simpelste Tool, wenn es um sowas geht, also Meditation oder Atmung. Das ist zum Einsteigen voll schön. Und sonst, ich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe mit geführten Meditationen einfach angefangen, weil es sehr nett ist, mit Visualisierung zu arbeiten. Und dann irgendwann macht es dann eh so viel Spaß, dass man auch so diese Stille und mit sich selbst und seinen Emotionen sitzen dann irgendwann genießt.
Ja. Schön. Nina, sag mir noch, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, wenn man sich von dir coachen lassen möchte, wenn man mit dir in Kontakt treten mag, wie macht man das am besten?
Am besten ist es entweder über LinkedIn oder über Instagram. Bei Instagram heißt ich bei Nina Heidinger, Heidinger mit AI, auf LinkedIn ganz normal Nina Heidinger. Wir haben noch keine Website, die sind wir noch immer am Erstellen. Wir sagen übrigens, weil das ja mein Freund und ich gemeinsam machen. also der war da auch ein großer Meilenstein in meiner Entwicklung und ist nach wie vor unheimlich toller Lehrer für mich und der mir immer darauf hinweist, wenn ich in alte Muster gerate, also sagt, das bist du jetzt gar nicht mehr, lass das jetzt. Okay. Also.
Und ich habe mir schon gedacht, du sprichst jetzt von den verschiedenen Persönlichkeiten, die du hier entdeckt hast. Jetzt sind wir
auch die sind da. Mein Persönlichkeitsanteil, nein, das ist wirklich mein Freund und
dein Freund und du.
Ja, genau. Wunderheiler, der da unterwegs ist und auch ein tolles Menschengespür hat. Also vielleicht wird auch der Perspektive selbst sowas machen. Der ist da unheimlich begabt da. Ja, aber tatsächlich über Instagram am besten schreiben, weil wir bei der Website noch am Erstellen sind. Es wird auch jetzt für den Herbst werden wir auch in Wien auf jeden Fall einen Live-Workshop machen. Und wir werden dann auch noch wahrscheinlich ein Retreat anbieten, weil da sehr große Nachfrage war. Also es ist kein klassisches Yoga-Retreat, sondern das ist wirklich ein Self-Leadership Seminar-Retreat, wo ich halt Yoga und sowas zusätzlich anbiete. Also wer auf das Lust hat, auch gerne auf Instagram schreiben und dann kann man sie, also für die Einzelarbeit starte ich immer mit so einem 30-Minuten-Call, wo man auch nochmal persönlich spricht, dass einfach die Leute auch nochmal mir erzählen können, worum es geht. Ich erzähle, wie arbeite ich mit solchen Themen und dann kann man sie das eben dann kann man eben starten, wenn dieser fit passt. Falls ich nur darf, ich würde nur gerne eine Sache anhängen, weil du vorher gesagt hast, was mein Tipp ist. Und das eine ist natürlich Meditation. Aber das zweite, was ich immer habe, ist einfach machen. Ich habe so oft Leute, die kommen und sagen, ich mag was verändern und ich arbeite dran. Und ich glaube nicht an daran arbeiten. Weil eigentlich alles, was wir machen, ist entweder eine Entscheidung dafür, dass ich jetzt was anders mache, oder eine Entscheidung dagegen. Und sobald ich mich dafür entschieden habe, was anders zu machen, heißt nicht, dass magisch alles sofort so passiert. Aber dass in jedem Moment, wo ich merke, hey, ich verfolge jetzt gerade ein altes Muster, dass ich dann wieder sage, okay, gut, ich schaue mich an, ich gebe mir das Mitgefühl und entscheide mir aber dann, ich darf das jetzt anders machen. Ja, da ist jetzt Angst, das fühlt sich ungewohnt an. Ich entscheide mich aber aus Selbstliebe dazu, dass ich das jetzt trotzdem in einer neuen Weise mache. Das heißt, dieses einfach machen, das wäre eigentlich meine allerwichtigste Empfehlung noch.
Einfach zusätzlich machen.
Zum Atmen.
Wunderschön. Ja, in jedem Augenblick sich die Frage zu stellen, was braucht der Vogel jetzt gerade, um fliegen zu können.
Genau. Wo sitzt er? Wenn ich nicht mehr im Käfig will, dann auch alles, was mich reinsetzt, radikal einfach sagen, ja. Nein, ich sitze nicht mehr im Käfig. Und das ist okay so.
Schön. Ja, Nina, herzlichen Dank. Wir verlinken das noch in den Shownotes.
Dankeschön.
Deine Kontakte und Infos zu dir und deinem Wirken. Und ich mag dir ganz herzlich danken für dieses wundervolle Gespräch. Ich habe das jetzt als wahnsinnig inspirierend empfunden. Und ja, danke für deine Gedanken, danke für deine Ehrlichkeit und deine Story.
Danke dir auch für deine Reflexionen zurück. Das war unheimlich schön. Das hat sich sehr schön angefühlt. Also danke. Ich fühle mich jetzt viel entspannter als heute Morgen, obwohl ich Yoga gemacht habe. Das kommt gar nicht drauf an, was man macht, sondern wie man es auch macht. Also danke, Jakob. Es war echt schön. Und danke, dass du auch die Geschichte teilst und deine Plattform da nutzt. Also es war ein Segen für mich, da sein zu dürfen. Danke.
Von Herzen gerne. Vielen Dank, Nina. Danke.
Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst bei dieser Episode von 1000 First Steps. Wenn dich diese Folge einen Schritt weitergebracht hat, dann abonniere den Podcast, um auf dem Laufenden zu bleiben, und trag dich auch gerne für meinen wöchentlichen Newsletter ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich würde mich auch sehr, sehr freuen, von dir zu lesen. Schreib mir auf Instagram @jakob.horvath oder schick mir ein Mail an mail@1000firststeps.com. Dein Feedback ist so unheimlich wertvoll für mich, weil es mir hilft, den Podcast weiter zu verbessern. Sag mir, was du dir aus der Podcast-Folge mitnimmst, lass mich wissen, für welche Themen du brennst und wovon du gerne mehr hören möchtest. Denn dieser Podcast hat vor allem ein Ziel: er soll dich weiterbringen, er soll dich inspirieren und ermutigen, Schritt für Schritt zu dem Menschen zu werden, der du tief im Herzen bist. Wenn du mithelfen magst, dass noch mehr Menschen davon profitieren, kannst du 1000 First Steps eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes geben, deinen Freunden und Bekannten davon erzählen, einen Screenshot in deiner Insta-Story posten oder im Notfall auch gerne eine Flaschenpost verschicken. Ich bin Jakob Horvath, Visionscoach, Abenteurer und Autor von Weltnah, raus aus der Komfortzone, rein ins Leben. Das Buch über meine 14-monatige Weltreise mit vielen Tipps und Impulsen für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir viel Freude bei deinen nächsten First Steps.